Der Wohlstandsbildner Podcast. Heute mit einem Blick zurück und noch mehr einem nach vorn. 3 Folgen lang habe ich euch durch das Altersvorsorgedepot geführt. Teil 1 hat gezeigt, wer wie viel vom Staat geschenkt bekommt. 540 Euro Zulage im Jahr, bis zu 300 Euro pro Kind, 200 Euro für Berufseinsteiger. Teil 2 hat die Spielregeln seziert, von der ersten Rate bis zum Erbe, inklusive der Frage, was passiert, wenn das Leben dazwischen funkt und die Raten mal ausgesetzt werden müssen. Und Teil 3 hat das Ganze mit all seinen Risiken und Chancen dorthin gestellt, wo es hingehört, nämlich als ein Baustein einer größeren Vermögensarchitektur, die auf den 3 Säulen nach institutionellem Vorbild aufbaut. Nun haben mich einige gefragt, und die Frage ist sehr berechtigt: Andreas, du hältst dich seit 1,5 Jahrzehnten von Banken, Börsen und Staatsprodukten fern. Jetzt wühlst du dich monatelang durch ein Fördergesetz aus Berlin und empfiehlst es jedem, der ein steuerpflichtiges Einkommen in Deutschland hat und die maximal 150 Euro monatlich gut weglegen kann. Warum machst du das? Meine Antwort: Weil hier 3 Dinge zusammenkommen, die es in Deutschland so noch nie gab. Nämlich die Mathematik hinter dem AVD, der Joker und der Meilenstein. Gehen wir die 3-mal durch. Erstens die Mathematik. 540 Euro Zulage auf 1.800 Euro Eigenleistung. Das sind 30%. Die Förderung auf die ersten 360 Euro beträgt ja sogar 50%. Sag mir jemand, wo er sonst 30-50% auf seinen Einsatz bekommt, Jahr für Jahr, gesetzlich verbrieft, steuererleichternd und mit steuerfreien Gewinnen während der Aufbauphase. Als Investor rechne ich hier weniger in Beträgen, die im AVD ja viele Jahre benötigen, um groß zu werden. Nein, ich bleibe dabei und rechne in Verhältnissen. Und da sehe ich geschenkte 30%. Und dieses Verhältnis darf ich nicht ignorieren, nur weil mir der Mantel vielleicht drumherum nicht in allem gefällt. Wer Renditen dieser Größenordnung liegen lässt, nur weil sie vom Staat kommen oder in einen ETF wandern könnten, naja, das ist für mich kein Skeptiker mehr, das ist eher ein Verschwender seines letztlich eigenen Steuergeldes. Zweitens der Joker. Millionen Deutsche, ja tatsächlich immer noch Millionen Deutsche schleppen diese unseligen Riester-Verträge mit sich herum. Genau diese Altlasten werden ab 2027 zum Startkapital förderunschädlich übertragbar, ohne neue Abschlussprovision, wie eine dicke Einmalzahlung als Momentum-Booster. Ja, wer hätte denn das gedacht? Mit dem AVD wird aus einem Ladenhüter ein Hebel. Und wer das nicht nützt, naja, der verschenkt Jahrzehnte an Zinseszins. Und drittens schließlich, als eigentlicher Grund: Das AVD ist für mich ein Meilenstein, der an einer Weggabelung steht, jetzt speziell für die Wohlstandsbildner. Und diese Gabelung führt nun 2 Dinge zusammen, ohne ideologische Verirrungen, sondern ganz pragmatisch. Ich verschmelze die klassische Wohlstandsbildner-Investorenwelt zu einem Teil mit dem, ja, mit dem, was die Masse macht. Und was, und das muss ich auch neidlos zugeben, über lange Zeiträume statistisch ordentlich funktioniert hat. Die breite Aktienwelt hat über Jahrzehnte im Schnitt 6-7% pro Jahr geliefert, wenn auch nur nominal vor Inflation und Kosten. Auf der einen Seite haben wir jetzt also den Aktienmarkt und spannende Instrumente, die dem Aktienmarkt nahestehen, und das alles im staatlich geförderten Mantel. Und auf der anderen Seite haben wir institutionelle Investments, wahre Wertschöpfung, echte Perlen samt Renditepotenzial, wie ich hoffe. Und in Summe heißt das, breiter kann man sich kaum aufstellen. Wohlstandsbildner der neuen Generation haben dann Agrikultur, ausgesuchte Entwicklungsimmobilien, vielleicht mal ein Kurzläuferdarlehen oder ein Klappdeal als Gelegenheit dabei, dazu LTIFs mit einem riesigen Infrastrukturportfolio und eventuell auch Aktienindizes mit AVD-Bonus. Und ab und zu kommt vielleicht so ein süßes Bonbon wie das Olivenöl dazu. Das alles erfüllt und stärkt 3 fundamentale Säulen der Strategie und verbreitert sie enorm. Und damit schauen wir noch etwas krisenresistenter in die Zukunft, denn lange Durststrecken, in denen gar nichts im Portfolio funktioniert, werden mit diesem Mix noch unwahrscheinlicher. Wenngleich Durststrecken immer möglich bleiben werden, natürlich, das gehört schlicht zur Ehrlichkeit dazu. Aber was ist dann? Schwächeln die Sachwerte, folgt die Aktienseite ihren eigenen Treibern und Zyklen und kracht die Börse zusammen, ja dann trägt halt Agrikultur ein Klappdeal und Infrastruktur sowieso. Das Beste aus beiden Welten eben. Und das mit dem großen Kontrast noch obendrein der sofortigen Verfügbarkeit des Geldes im Split-Depot bis hin zur Unantastbarkeit des Geldes im AVD, solange die Rente nicht erreicht ist. Und genau deshalb rate ich jedem, sich mit dem AVD zu beschäftigen. Nicht, weil es perfekt wäre, sondern weil es dir der Gesetzgeber vor die Füße hinlegt. Du musst dich nur bücken, aber eben mit Wissen, mit einem finanziellen Bildungshintergrund. Denn der stärkt Rücken und Beine beim Bücken ungemein und man kann mehr aufheben. Daher die drei langen Podcasts zum Thema. Und zu diesem Wissen gehört ein Aspekt, den ich in den drei Folgen nur angerissen habe, der aber zu wichtig ist, um ihn beiseite zu lassen. Wem gehört deine Rente? Die stille Amerikanisierung der Altersvorsorge. Die Frage klingt banal, aber fast niemand stellt sie. Wenn ab 2027 Millionen Deutsche gefördert investieren, wer verwaltet das Geld eigentlich? Die ehrliche Antwort lautet in 4 von 5 Fällen: Amerika. Denn die Wette, die der typische AVD-Sparer eingeht, ist doch eine doppelte. Erstens, da gibt es die Aktienseite. Nehmen wir den MSCI World ETF. Das ist der beliebteste aller Lieblings-ETFs der Massenanleger. In diesen ETF dürften deshalb viele weitere Milliarden Dollar einfließen. Und das verstärkt eine ohnehin vorhandene Verklumpung. Denn in diesem ETF stecken rund 72% Amerika-Aktien. Fast 3 von 4 Euro fließen nach Amerika. Also mit World hat es nicht so viel zu tun. Und zweitens gibt es, und das übersehen selbst viele Profis, die Verklumpungsseite, die den MSCI World verwaltet. Diese Verwaltungsmaschinerie hinter den Fonds mit ihren Stimmrechten, mit Wertpapierverleihrechten, die Regulierung der Datenströme, das alles liegt überwiegend bei amerikanischen Häusern. Und das wiederum sind vor allem 2, BlackRock und Vanguard. Das sind die beiden größten Fondsanbieter, die den MSCI World nachbilden. Und die verwalten zusammen rund 25 Billionen Dollar. Mehr als das 6-fache der deutschen Jahreswirtschaftsleistung. Und diese ETF-Verklumpung zugunsten Amerikas mit 2 seiner größten Firmen hat sehr konkrete Nebenwirkungen. Da ist einmal die Macht des Stimmrechts. Dir als MSCI World ETF-Anleger gehört über den Fonds vielleicht ein winziges, winziges Stückchen Apple oder SAP. Aber auf der Hauptversammlung hast nicht du etwas zu sagen, sondern allein der Verwalter. Wer wie die großen Jungs überall Großaktionär ist, der übt Macht aus im Namen von Sparern oder über die Sparer, die davon meistens nichts wissen. Im Weiteren ist da die Macht der Gebühren. Ja, ETFs sind billig, haben wenig laufende Kosten, stimmt. Aber wenn Millionen Menschen über Jahrzehnte einzahlen, werden aus Zehntelprozenten auch sehr stabile Milliardeneinnahmen. Schön mitfinanziert von deutschen Renteneinlagen und Zulagen. Fröhlich kassiert in New York und Boston. Und da ist die Macht des Standorts. Und diese Macht bekommen wir mit unpopulären Kriegen und deswegen aber Milliarden an erhöhten Energie- und Lebenshaltungskosten gerade alle sehr zu spüren. Anlageinfrastruktur ist nie neutral. Sie hat eine Rechtsordnung, eine Aufsicht und vor allem, sie ist Zentrum geopolitischer Interessenslagen. Und all das liegt nun einmal bei den größten Verwaltern in Amerika. Wie ungleich die Kräfte inzwischen sind, wie gewaltig die amerikanischen und wie kaum spürbar die deutschen, das zeigt ausgerechnet Deutschlands größter Vermögensverwalter, die DWS. Das stand für Deutsche Gesellschaft für Wertpapiersparen. Die DWS will laut Bloomberg künftig als Deutsche Asset Management auftreten, damit die eigene Marke gegen die US-Giganten vielleicht mal ein bisschen mehr durchdringt international. Wenn selbst dem größten deutschen Champion nicht mehr einfällt, als mit einer neuen Flagge der amerikanischen Übermacht zu begegnen, ja, dann weißt du, woher der Wind wirklich weht. Und zu dieser Amerikanisierung kommt noch ein Effekt, den ich in Teil 3 unter den 5 Risiken nur angerissen habe. Wer sein AVD im Standarddepot besparen will, um Kosten zu sparen, landet praktisch komplett in genau der ETF-Welle, vor der ich warne. Wohlstandsbildnern empfehle ich ja deshalb, sich ein Stück von dieser letztlich amerikanischen Welle abzukoppeln. Wir können schließlich auch im geförderten Topf den ETF-Anteil klein halten und Investitionen beimischen, die nicht im Ozean der Börse untergehen, sondern in echte Wertschöpfungsketten aufgehen. Aber ganz sauber ist auch das nicht. Ein kleiner Anteil an ETFs und Börse dürfte immer drin bleiben. Das geht wahrscheinlich nicht anders. Und wenn ich schon klage, dann kann ich auch nochmal nachlegen. Das AVD ist sogar die kleinere Geldschleuse, die 2027 aufgedreht wird. Parallel dazu will doch die Rentenkommission einen staatlichen Fonds einführen, der verpflichtend 0,5-2% des Bruttolohns in globale Aktien lenkt. Das ist Stand heute noch nicht beschlossen, aber von der Regierung gewollt und damit ziemlich sicher. Nun, staatliche Rente und das private AVD, beide Kanäle zusammen, sollen laut einer Modellrechnung auf Welt Online vom 15. Juli 2026 schon in den nächsten Jahren hunderte Milliarden Euro zusätzlich an die Börse spülen. Langfristig geht die Rechnung in Richtung 8 bis 11 Billionen. Das heißt, genau die Klumpenbildung und Trendverstärkung, vor der ich im Risikokapitel in Teil 3 gewarnt habe, wird durch das AVD und den deutschen Staatsfonds selbst mit befeuert, wenn Milliarden gleichzeitig in dieselben Indizes und Aktien fließen. Aus dieser Vereinigung deutschen Kapitals ergibt sich damit ein ganz neuer Treiber, der genau die von mir beschriebene Klumpenbildung befeuert. Und das sind die Kleinanleger selbst, das sind wir alle. Laut Goldman Sachs stehen Kleinanleger weltweit inzwischen für rund 30% des täglichen amerikanischen Aktienhandelsvolumens. Und das ist ein Riesenbrocken geworden, maßgeblich wegen der ETFs. Und deshalb analysieren die großen Banken diese oft irrationalen und daher auch unvorhersehbaren Kleinanlegerströme mittlerweile genauso akribisch wie Hedgefonds. Und das Muster ist dabei immer dasselbe. Erst pumpt gehebeltes Kleinanlegergeld irgendwelche ETFs auf. Dann ziehen einzelne Anführer Werbeaktien wie Nvidia, Apple oder frische Börsengänge wie SpaceX die Kurse weiter nach oben. Und wenn der Wind dreht, wenn die Marketingmaschinerie eingestampft wird, dann geht's ganz schnell wieder runter. Die alte Börsenregel, dass Profis den Markt bewegen und Kleinanleger nur hinterherlaufen, die gilt zumindest im Moment nicht mehr. Wir Kleinanleger mit unserer Schwarmintelligenz oder naja, manchmal auch Schwarmblödheit als vereinigte Kraft sind ja schon zu einer Macht geworden, die wir selbst allerdings nicht im geringsten beeinflussen können. Wir liefern mit unserer Hoffnung auf mehr Rente nur das Geld, die Munition dafür. Ja, und ich gestehe es ganz offen, ich habe da einen Konflikt, den hört man mir vielleicht schon die ganze Zeit an. Da ist die brave, mutmaßlich zuverlässige AVD-Förderung, die sich kein Steuerzahler entgehen lassen sollte. Und diametral dazu spielt der Marktplatz Börse jetzt zusätzlich im KI-Verschuldungsrausch immer verrückter, immer absurder, wie entfesselt und komplett von der Welt abgewandt. Und das führt dazu, dass gerade die Kleinbörsianer-Erwartungen an die ETF-führenden Firmen derart luftschlossartig übertrieben sind, dass selbst Top-Ergebnisse wozu führen? Na, zu Kursverlusten als Strafe dafür, dass überdimensionierte Erwartungen nicht schon wieder übertroffen worden sind. Dazu zwei eindrückliche Beispiele aus den Börsenberichten der letzten Wochen. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Beispiel TSMC. Dieser weltgrößte Chip-Auftragsfertiger hat im zweiten Quartal 2026 einen Rekordumsatz hingelegt. Ja, mit einem Plus von 36% zum Vorjahr. Dazu ein Rekordgewinn, eine Bruttomarge von unglaublichen 67,7%, eine operative Marge von 60,3% und hat obendrein noch seine Jahresprognose angehoben. Das sind Ergebnisse, was? Eigentlich zu gut, um wahr zu sein in einer wirklichen Wirklichkeit. Und trotzdem fiel die Aktie um mehr als 4%. Und das ist richtig viel Geld bei so einer Aktie. Und warum? Die Erwartungen waren schon vorher so hoch eingepreist, dass selbst diese Zahlen enttäuscht haben. Ja, darf es denn bitte noch mehr sein? Bitte über 70, über 75%. Erst dann sind wir happy. Und ruckzuck wird lieber verkauft und auf die nächst größere Rakete gesetzt, die in den Börsenhimmel aufsteigen soll. Anderes Beispiel Netflix. Eine lang eingeführte, etablierte Firma im gnadenlosen Wettbewerbsmarkt der Streaming-Anbieter. Der Gewinn pro Aktie lag über der Analystenschätzung, ja? Mit einem Plus von rund 11% zum Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg zweistellig auf 12,56 Milliarden Dollar. Ich sag nochmal, 12,56 wird gleich eine Rolle spielen. Trotzdem fällt die Strafe gleich nachbörslich auf den Fuß mit, jetzt immerhin, 9% Minus. Und der Grund, und jetzt bitte festhalten, der Umsatz lag mit 12,56 statt der erwarteten 12,58 Milliarden Dollar hauchdünn unter den Erwartungen. Und die Prognose fürs laufende Quartal, ja, fiel auch etwas schwächer aus als vom Markt eingepreist. Nämlich mit 12,86 statt der erwarteten rund 13 Milliarden Dollar Umsatz. Ja, sowas aber auch. Und sowas finde ich zutiefst krank. Ja, seit 5 Jahren erzähle ich darüber, aber dieses System schafft es auch, meine Erwartungen an Kaputtheit noch regelmäßig zu übertreffen. Und das ist mein Konflikt, dass ich an dieser Kaputtheit jetzt sogar ein bisschen mitarbeite mit meiner kleinen AVD-Reihe und den Möglichkeiten mit ein paar hundert oder vielleicht mal irgendwann 1500, 2000 Investoren, dass wir diesen Markt, wenn auch vergleichsweise mit kaum sichtbaren Summen, und doch zählt eben jeder Euro, dass wir diesen Markt noch anfälliger für Übertreibungen machen, als er es ohnehin schon längst ist. Aber deswegen 30-50% Förderung liegen lassen? Nur weil das Ganze eine große Unschärfe hat, für die du persönlich nichts kannst und ich auch nicht und die wir auch nicht abstellen können? Und das wäre für mich eben der noch etwas größere Fehler. Und daher bleibe ich dabei, nimm die Förderung mit, aber sei dir bewusst, in welchem Fahrwasser du damit herumpaddelst. Und schau, dass du alles oberhalb der Förderung strategisch klug und kontrastreich zu diesem Börsenwahnsinn anlegst, mit Standbeinen außerhalb des Systems, mit Säulen jenseits der Massenbörsen. Und doch will ich auch fair und ausgewogen bleiben, denn das hier sollte jetzt kein Bashing gegen BlackRock oder Vanguard sein, auch wenn mir die beiden alles andere als sympathisch sind. Die sind so groß geworden, weil sie Anlegern ja tatsächlich Vorteile gebracht haben mit ihren niedrigen Kosten, mit der breiten Streuung und den Sparplänen, ja, die man mit 2 Klicks auf einer App einrichten kann. Ohne diese Anbieter hätte es keine ETF-Revolution gegeben und die hat eindeutig auch zur Demokratisierung des Geldes beigetragen. Mein Anliegen mit dieser Diskussion und Aufklärungsarbeit ist nur, wenn wir schon unsere sogenannte Altersvorsorge in eine oft irre Geldmaschinerie verdrahten, dann sollten wir wenigstens wissen, dass wir das tun. Und wir sollten uns auf gewaltige Kursbewegungen einstellen, die auch mal in die falsche Richtung gehen können. Aber jetzt endlich mal wieder soll ein Genusselement den Podcast abschließen. So viel Zeit haben wir noch. Es ist eins, das mich ganz persönlich besonders berührt, denn es kommt direkt aus all den Investorenausbildungen der näheren Vergangenheit. Genusselement, wie aus Seminarteilnehmern Vermögensarchitekten werden. Es gibt in der Investorenausbildung diesen besonderen Moment, auf den ich mich jedes Mal freue. Und dann wird aus einem Seminarraum plötzlich ein Denk- und Diskussionsraum. Die Teilnehmer, die sitzen in kleinen Gruppen zusammen und vor ihnen liegen die Vermögensverhältnisse und die Lebenssituation eines Mannes namens Gerd. Den gibt's tatsächlich und auch alle Angaben rund um seine persönliche, finanzielle, berufliche und familiäre Situation zu ihm stimmen. Nur heißt er in Wirklichkeit anders. Und neben der Matrix von Gerd liegt die Matrix aller aktuell verfügbaren und nutzbaren Investitionen und Gelegenheiten aus der Wohlstandsbildnerwelt. Mit Art der Anlage, Mindestsummen, Laufzeit, Ausschüttungsarten und Renditeerwartung. Allein diese Übersicht ist für viele schon ein wahres Seminarschmankerl, kann man sich vorstellen. Nun, Gerd jedenfalls hat 1 Million Euro liquides Anlagevermögen. Außerdem diverse Finanzanlagen aus früheren Jahren, Kredite und andere Verbindlichkeiten. Und er hat Ziele, Wünsche, Sicherheitsbedürfnisse und die ganz normalen Fragen, die Menschen eben haben, wenn Geld nicht nur eine Zahl ist, sondern mehr für frei gewählte und gelebte Lebenszeit steht. Nun, in diese Details von Gerd lesen sich die Seminaristi ein. Und dann passiert etwas Faszinierendes. Die Gruppen beginnen zu reden. Aus einem erst lockeren Plausch wird eine hochkonzentrierte Diskussion. Mit leuchtenden Augen verwandeln sich Investoren in Architekten. Aber da wird eben kein Haus aus Beton gebaut, sondern ein Portfolio. Denn die Aufgabe lautet, Gerd kommt mit diesen Verhältnissen zu euch und will mit der Säulenstrategie nach institutionellem Vorbild investieren. Wie würdet ihr vorgehen? Und dann wabern da Sätze durch den Raum wie, nein, das würde ich in der Situation anders gewichten. Oder, den Kredit soll er stehen lassen, er kann sich ein kleines Hebelgeschäft bei seinen Sicherheiten leisten. Oder, wir teilen die Säule auf 2 Verträge auf, denn wenn er alles seinen beiden Kindern übergibt, dann gibt's keinen Stress. Oder, wir dürfen nicht den Wohlfühlen Gerd vergessen. Nehmen wir lieber etwas weniger Säule 2 und gewichten 1 und 3 dafür etwas höher und setzen das australische Bonbon aus Säule 4 dazu. Ja, da wird dann mit einer Ernsthaftigkeit argumentiert, als würde man die Geldpolitik einer kleinen Nation neu ordnen. Ja, und ein bisschen ist es ja auch so, denn im Universum von Gerd ist seine Familie die wichtigste Nation, der er angehört. Und das alles macht allen gleichermaßen Spaß. Die Planer in den Gruppen strukturieren und bremsen bei zu viel Übermut, die Neugierigen visionieren, die Wohlfühler balancieren die Säulen harmonisch aus und die Macher schauen nach den bestmöglichen Renditen. Und Patrick, manchmal auch Lisa und ich, wir drei operative Wohlstandsbildner sitzen daneben oder mittendrin und haben mindestens genauso viel Spaß. Denn die Teilnehmer schauen sich die tagesaktuellen Anlagemöglichkeiten für ein Portfolio nicht mehr nur von außen an. Sie treten hinein. Sie nehmen die 4 Säulen der Wohlstandsbildnerwelt in die eigenen Hände, wie in die eigenen Hände und bauen daraus ein Gesamtbild, als wär's ihr eigenes. Und sie erleben, wie anspruchsvoll diese Aufgabe ist. Ja, sie erleben auch, wie kreativ, vielseitig und menschlich sie ist, wie nahe man dem Leben von Gerd nämlich damit kommt. Und ganz nebenbei passiert noch etwas sehr, sehr Nützliches für jeden Einzelnen, dass man in dieser Wirklichkeit und Wirksamkeit nur im Rahmen eines morphischen Feldes bekommt, wie Rupert Sheldrake sagen würde, eines Feldes, das durch mehrere Menschen gebildet wird. Die Teilnehmer, die selbst vielleicht noch keine Million besitzen, beginnen plötzlich in der Dimension einer Million zu denken. Aber nicht größenwahnsinnig, sondern selbstverständlich. Denn ihr Unterbewusstsein, das keine Million hat, muss nicht belogen werden, wie bei vielen Affirmationstechniken. Denn es weiß, dass es sich um ein Gedankenspiel für einen anderen Menschen handelt. Gleichzeitig aber fühlt sich jeder in die Verwendung von 1 Million Euro hinein, wenn er sich fragt, wie verarztet man 1 Million Euro und 1.000 Euro im Monat ratierlich? Und das sind eben die eigenen Gefühle und nicht die von Gerd. Und damit geht's direkt in die eigene Wirklichkeit. Das zeigt sich auch an Folgendem. Am Anfang ist 1 Million eine Riesensumme, die für einige weit weg zu sein scheint. Aber am Ende der Übung ist die Summe für jeden wirklich und greifbar geworden, wenn sie plausibel portioniert über die 3 Säulen verteilt wurde. 250.000 Infrastruktur, davon 80.000 Europa zentriert, 320.000 splitten wir auf die nach dreimal Asien ins Öl und die Früchte, ein Drittel nach Australien, die Bäume, Destillerie und da müssen auch nebenbei die Klappdeals mit dabei sein für den Macher in Gerd. Und die Laufzeit deckt sich mit der Amtszeit von Trump. Dann ist er danach schön flexibel für neue Möglichkeiten oder er tilgt vorfällig seinen Kredit. Und dann kann er seine Monatsrate hochschrauben für den Topf und hat mehr infrastrukturellen Einschlag, was dem Profil seiner Frau wiederum entgegenkommt. Ja, so denken sie, so reden sie und so fühlen sie. Und so real fühlen sich dann auch 1 Million Euro an. Die Teilnehmer spüren die Investments, als wären es ihre eigenen. Verantwortlich dafür dürften, weiß die Wissenschaft heute, diese berühmten Spiegelneuronen sein. Dieses menschliche Resonanzprinzip, das besagt, dass wir uns innerlich immer mit dem verbinden, womit wir uns intensiv beschäftigen. Und womit wir uns verbinden, zu dem werden wir. Dass wir deshalb auch größer denken, wenn wir mit größeren Möglichkeiten in Berührung kommen. Und wer sich mit Mangel beschäftigt, der denkt halt irgendwann klein. Wer sich mit Lösungen beschäftigt, beginnt größer zu denken. Und wer morgens vielleicht noch dachte, ja, Finanzen sind kompliziert, der nimmt beim Glas Wein abends solche Wörter wie Cashflow, Risiko, Stabilität und strategische Gewichtung erheblich vertrauter in den Mund. Ja, und das eben nicht nur theoretisch, mit einem Spielbrett vor der Nase, auf dem man Investitionen herumschiebt, sondern auch mittendrin aus dem echten Leben eines echten Menschen, den Sie ja vielleicht auch mal bei einer Seminarwiederholung sogar persönlich treffen. Für mich ist dieses Beratungsszenario für Gerd zu einem der schönsten Wege im Seminar geworden, finanzielle Kompetenz zu entwickeln. Wissen nicht nur anzuschauen, sondern Wissen anzuwenden und anzufassen. Und dann kommen genau diese Teilnehmer zu mir und fragen, Andreas, ich habe mir mit meinem Investorenprofil Gedanken zu meinem Portfolio gemacht. Ich habe zwar keine Million wie der Gerd, aber die Matrix und die Strategie, die wir beim Gerd besprochen haben, die haben mir viel klar gemacht. Also was hältst du von dieser Gewichtung in meinem Portfolio? Und mir bleibt da oft nur zu sagen, sieht stark aus. Ich glaube, dieser Investorenweg wird dir viel Freude bereiten. Und das sind Genussmomente für alle Beteiligten, die erfahrungsgemäß sehr lange in Erinnerung bleiben und gleichzeitig Zukunft gestalten. Und damit tschüss, ade und auf Wiederhören oder Wiedersehen. Das wünscht sich euer Andreas, der Wohlstandsbildner.